Und dann denke ich mir immer, wenn wir in langjährigen Familienunternehmen so denken würden, wir müssen unsere Produkte, unsere Systeme einfach weiterentwickeln, dass sie auch dem Markt entsprechen und können nicht einfach sagen, ich suche jetzt den Exit und mache was Neues. Denn für uns, für meinen Bruder und mich war es einfach auch schön, diese Chance wahrnehmen zu dürfen, ins Unternehmen zu kommen und zu zeigen, dass es vielleicht auch langfristig möglich, hoffentlich möglich ist, weiterhin in Deutschland zu produzieren und diese Tradition fortzuführen. Denn das ist eine Herausforderung, aber auch, sage ich mal, so eine Art Challenge, die wir auch annehmen wollen. Und das ist ja auch schön zu sagen, okay, ich entwickle das weiter, ich probiere neue Dinge. Ich meine, viele Personen wären ja gerne selbstständig und wären in dieser Situation. Ich weiß nicht, also ich würde niemandem raten, jetzt im Textilbereich wahrscheinlich neu zu gründen. Ja. Aber wir haben das eben in unsere Wiege gelegt bekommen und wollen eben das Beste draus machen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon. Und der Audiosalon hat heute hohen Besuch hier in unserem kleinen Runde im Brand 1 Podcast Netzwerk. Denn wir haben heute eine, ich sag mal, Vertreterin eines Unternehmens zu Gast. Und das Unternehmen und auch Sie selbst werdet ihr wahrscheinlich alle mindestens schon mal in den Medien entdeckt haben. Und ich glaube, es gehört zu einem der Unternehmerfamilien, so viel sei schon mal verraten, die mit am besten porträtiert ist. Zumindest erfährt man sehr viel. Sie tun eine ganze Menge dafür, nicht nur für ihr Unternehmen, für ihre Mitarbeitenden, für das Land, muss man auch sagen. Und es ist eine besondere Geschichte des Unternehmens und ich dachte, es ist unbedingt mal Zeit, dass sie hier herkommt zu Good Work. Ich spreche heute mit Bonita Krupp. Bonita Krupp ist Geschäftsführerin gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Junior von Trigema. Und wir werden uns über das Thema der Unternehmensnachfolge natürlich beschäftigen, auch mit Unternehmenskultur bei Trigema und ein bisschen nach innen, aber auch durchaus nach außen schauen. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat zu diesen Themen. Ich sage jetzt erstmal, hallo, liebe Bonita Krupp. Schön, dass ich Sie hier bei Good Work begrüßen darf.
Vielen Dank für die Einladung heute.
Ja, wir haben uns nur ein ganz klein bisschen vorab gesprochen. Ihr Kalender ist ja gut gefüllt und wahrscheinlich auch gut durchgetaktet. Und mit Kalender und Takt fangen wir auch an. Hier bei Good Work nämlich die Standardfrage. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet, Frau Krupp?
Ach ja, ganz entspannt eigentlich. Also ich bin ja hier auf dem Land. Wir haben hier ja unseren Sitz auf der schönen Schwäbischen Alb. Und da hat mein Tag heute Morgen um 8:30 in der Firma begonnen. Zunächst mit 1-2 Terminen intern bei uns zum Thema Social Media und Online-Marketing. Und dann auch noch ein Personalgespräch. Aber es war ein sehr sanfter Start. Ich muss sagen, wir haben ja aktuell auch die Kurzwochen. Und da ist es natürlich auch immer ein bisschen ruhiger, was so externe Telefonate angeht in der Ferienzeit.
Und ich bin ja hier bei Good Work immer ganz gemein. Ich sage dann immer, ja, das ist ja schön, wenn die Menschen mir schon ein bisschen Einblick in ihr geschäftliche ersten Schritte tun. Aber was findet davor statt? Sind Sie so ein Mensch mit Morgenritual? Ich weiß, Ihr Vater geht ja, glaube ich, schwimmen, oder? Macht er das noch, muss man sagen?
Ja, das macht er jeden Morgen.
Wow, Sie auch?
Nein, ich bin eher ein bisschen wasserscheu. Also ich kann schwimmen, aber ich tue es nicht so gerne und auch nicht bei jedem Wetter. Also er geht ja auch, wenn es hier bei uns auf der Alp schneit, dann geht er auch schwimmen. Das ist nicht so meins. Also der Pool ist Outdoor. Aber ich bin morgens eher, ich bin nicht so die aktive Morgenperson, aber was ich auf jeden Fall morgens schon mal mache, während ich meinen Kaffee trinke und frühstücke, ist schon mal ein paar Mails checken. Aber ich glaube, das machen viele ja heutzutage auf ihrem Handy. Ja, aber ansonsten ist der Start eigentlich immer ganz entspannt. Ja, und ich höre noch einen Podcast. Das gehört immer so zu meiner Morgenroutine.
Da bin ich natürlich aus Berufsgründen neugierig. Haben Sie so einen Lieblingspodcast? Also gibt es irgendein Format, was Sie regelmäßig hören?
Ich höre immer zwei Formate regelmäßig. Das ist einmal das Handelsblatt Morning Briefing und einmal das Pioneer Morning Briefing.
Okay, die vertragen sich ja, finde ich, auch ganz gut, oder? Die gucken so ein bisschen ähnlich, finde ich, auf die Themen, oder? Die würden sich wahrscheinlich zumindest nicht komplett ins Gehege kommen, auch so von der politischen Ausrichtung, oder?
Nein, das nicht. Und es ist halt auch immer so klar, der wirtschaftliche Aspekt natürlich, der für uns natürlich als Unternehmer im Vordergrund liegt.
mit Chelsea Speaker und Gordon Ripinski, oder ist das?
Gordon Ripinski ist, glaube ich, nicht mehr dort.
Nee, ist nicht mehr da. Nee, stimmt, der macht ja jetzt, der ist ja, glaube ich, jetzt schon sogar bei Table.
Politico.
Oder Politico, ach, ja. Das genau. Ich komme immer durcheinander. Okay, ja. Aber ich, vielleicht noch eine letzte Frage dazu, weil ich kriege das ja auf der anderen Seite mit und auch als Hörerin von Podcasts, dass man ja schon, wenn man regelmäßig ein bestimmtes Format hört, denkt, man kennt die Menschen richtig gut. Also sie werden ja mal schon ein bisschen vertraut. Geht Ihnen das auch so? Jetzt sind zugegebenermaßen Handelsblatt Morning Briefing deutlich nüchterner als jetzt, was weiß ich, irgendein Interview oder Laber-Podcast. Aber trotzdem, also es ist schon, oder? Die sitzen gefühlt doch so ein bisschen mit am Frühstückstisch.
Das auf jeden Fall. Und man weiß auch meistens dann, welcher Wochentag ist, wenn man weiß, wen man gerade hört.
Genau. Also spätestens da hat man das wieder auf dem Schirm. Sie sind seit wann, ich habe Sie ja vorgestellt, ich glaube, es war der guten Form halber, die Menschen, die uns jetzt zuhören, werden das zum großen Teil kennen, werden Sie kennen, das Unternehmen kennen. Trotzdem würde ich es gerne nochmal schön aufräumen. Sie sind zusammen mit Ihrem Bruder Wolfgang Junior jetzt seit 1.1., glaube ich, oder? Offiziell in der...
Seit 1.1.24.
1.1.24, voll in der Geschäftsführung, aber natürlich nicht... seitdem erst im Unternehmen, sondern schon seit 10 Jahren. Und das Unternehmen, fangen wir vielleicht mal so mit einer ganz kleinen historischen Chronologie an. Wie viele Generationen gibt es schon bei Trigema? Die wievielte sind Sie und was war das Gründungsjahr?
Ja, also mein Bruder und ich sind die vierte Generation nun. Das Gründungsjahr war 1919 und die Firma wurde von unserem Urgroßvater gegründet. Mhm. Also wenn wir Trigema, das Wort Trigema nehmen, dann steht es für Trikotwaren Gebrüder Meier. Weil er, also unser Großvater, hieß Josef Meier und er hat damals das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Eugen Meier gegründet. Und deshalb hieß es Gebrüder, was so bei uns in der Region, glaube ich, recht umgangssprachlich war. Die haben sich aber dann nach 2 Jahren getrennt. Dann ist der Eugen Meier ausgestiegen und dann war mein Urgroßvater in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens. Und er hatte 2 Töchter und hat dann irgendwann das Unternehmen übergeben in die nächste Generation. Und da ist dann mein Großvater Geschäftsführer geworden, weil damals hat man natürlich noch keine Frauen als Geschäftsführerin gehabt. Und hat dann eben an meinen Großvater übergeben, der dann Grupp hieß. Und seitdem ist so der Name Grupp damit verwandelt.
Quasi eingeheiratet. Also ich meine, es gab ja Unternehmen jetzt, wenn wir an die Familie Benz nehmen, die da durchaus auch in der Verantwortung, war eine Ausnahme. Also die sind eher den klassischen Weg gegangen. Also da kam dann die Gruppsche Dynastie so ein Stück weit rein zu den Meyers. Und von Anfang an waren Sie in der Textilindustrie, so wie heute? Oder hat sich das auch vom Produkt nochmal verändert?
Nein, das war immer schon eine Textilindustrie. Man muss wissen, die Schwäbische Alb war sozusagen das Herzstück, einer der Herzstücke der deutschen Textilindustrie. Und zwar waren wir hier die Stricker und Wirker. Das sind wir als Firma ja immer noch. Aber hier gab es vor allem viele Firmen, die die klassische Unterwäsche hergestellt haben. Das wird im Rundstrickverfahren hergestellt. Es gab bis in die 80er Jahre allein in Burladingen, in dem Ort, wo wir sitzen, 26 Textilbetriebe mit knapp 3000 Arbeitsplätzen insgesamt. Heutzutage gibt es nur noch uns. Und damals gab es also sogar in unserer Familie, also der Eugen Meier hat dann sein eigenes Unternehmen gegründet. Mein Ururgroßvater hatte schon eine Firma in dem Bereich. Also es gab auch familiär, sage ich mal, sehr viele Textilfirmen. Aber zwischenzeitlich eben nur noch leider uns. Und das war eben so ein Cluster hier in der Region. Also auch die Maschinenhersteller sitzen hier, der weltgrößte Nadelhersteller sitzt hier. Also da gab es sehr viele Firmen, die sich eben hier in diesem Bereich, in diesem Bereich gelebt haben. Und viele haben sich natürlich auch jetzt weiterentwickelt. Also es gibt jetzt in der Region noch medizinische Textilien und viel Medizintechnologie. So hat sich das dann weiterentwickelt.
Mhm. Also ein Teil meiner Familie, jetzt 2 Generationen zurück, die haben zumindest weite Teile ihres Lebens in Krefeld verbracht. Und das war die Seidenweberstadt. Da gab es dann Seidenwebereien und da ist auch ein da ist wirklich tatsächlich gar nichts mehr von übrig geblieben. Also ich meine, sie sind ja auch, und da werden wir auch heute drauf zu sprechen kommen, wirklich fast schon sowas wie exotisch, dass sie noch komplett hier in Deutschland oder in großen Teilen, auch das werden sie korrigieren, vermutlich produzieren. Und wenn Sie sagen, wir sind die Stricker und Wirker, das heißt also, wie müssen wir es uns ganz genau vorstellen? Also Sie nähen nicht nur die T-Shirts zusammen, sondern fabrizieren auch die Stoffe, die Sie einsetzen selbst?
Genau, wir kaufen nur die Baumwolle, die kommt bei uns, also die wächst ja in Deutschland bekanntlich nicht. Das heißt, die wächst bei uns großteils in der Türkei und Griechenland, wird teilweise dort gesponnen oder auch bei Spinnereien in Deutschland oder Österreich. Und von denen beziehen wir dann das Garn. Und dann beginnt unsere erste Produktionsstufe und das ist das Stricken, also das Rundstrickverfahren. Denn wir verarbeiten elastische Stoffe, das unterscheidet sich vom Weben, weil Webstoffe sind ja normal nicht elastisch.
Sind so fester.
Genau, sind so fester und das sind dann andere Regionen, wo das natürlich in Deutschland immer, auch zum Beispiel Richtung Schwarzwald war das oft vertreten oder ich glaube auch Bielefeld oder so.
Ja.
Und dann gibt es eben noch auch das Flachstrick, gibt es auch noch, das ist so der klassische Strickpullover aus Wolle. Das sind wir aber nicht, weil wir verarbeiten hauptsächlich Baumwolle, natürlich auch Polyester gerne, Mischgewebe, Merinowolle, Fließpolyester, also alles, was man aus unserem ersten Produktionsschritt machen kann. Das war ursprünglich mal die Unterwäsche, wie gesagt, so diese klassischen Doppelripp, Feinripp, Unterhemden und langen Unterhosen. Mhm. Und daraus haben wir uns dann eben weiterentwickelt, weil genau diese Art von Stoff hat sich ja immer mehr verbreitet. Also früher hat man ja eher ein Webhemd angezogen. Heutzutage zieht man halt ein T-Shirt oder ein Poloshirt an. Als mein Vater Ende der 60er Jahre in die Firma kam, hat er dann das Poloshirt und das T-Shirt, weil früher hat man das T-Shirt oder Unterhemd ja nur unter dem Hemd getragen. Mhm. Und irgendwann war es dann salonfähig, dass man sagt, man konnte es auch einfach so in der Freizeit anziehen. Und daraus haben sich dann unsere verschiedenen Produkte entwickelt, also mittlerweile Poloshirts, T-Shirts, Nachtwäsche, Sweatshirts, Jogginghosen, Unterwäsche immer auch noch, also so die ganze Bandbreite. Und ich sag mal, der Kleidungsstil der letzten Jahre hat es natürlich für uns, weiterentwickelt. Also da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Aber nochmal zurückzukommen auf die Produktion, wir stricken eben die Stoffe im ersten Schritt, dann werden sie im nächsten Schritt gebleicht und gefärbt. Wir haben eine Nassausrüstung, wo wir also die Stoffe färben und ausrüsten heißt, dass man sie nochmal, also wir achten sehr stark auch darauf, dass wir die Einlaufwerte minimieren, dass wir die Farben fixieren. Dann wird im nächsten Schritt zugeschnitten, das passiert bei uns recht vollautomatisiert und dann kommt natürlich der handarbeitintensivste Teil bei uns und zwar das Nähen und da haben wir über 600 Näherinnen und Näher eingestellt. Oh. Die sind nicht alle hier bei uns am Hauptstandort, wo wir alle anderen Produktionsschritte haben, sondern ein Teil der Näherinnen und Näher sind hier in Bollerding, aber noch in zwei weiteren Produktionswerken haben wir auch noch Näherinnen und Näher. Das sind aber im Umkreis von 70 Kilometern, da wir nicht so viele Näherinnen und Näher an einem Standort finden.
Hm. Ja, also das heißt, Sie haben wirklich drei Standorte, 600 Näherinnen. Sie sind, glaube ich, insgesamt 1200.
Ja,
ist das richtig?
1200 Mitarbeiter, genau. Mhm.
Okay. Das heißt, wie viel würden Sie sagen, macht ungefähr die Produktion aus an Ihrem Unternehmen?
Also wir sind nur 40 in der Verwaltung. Der Rest ist tatsächlich Produktion.
Wow, also über 90%.
Ja, genau. Deshalb sagen wir auch immer, also Thema Homeoffice oder so ist bei uns einfach schwierig, weil nur 5% unserer Mitarbeiter tatsächlich irgendwie eine Homeoffice-Funktion wahrnehmen können.
Also nur ein kleiner Teil wird man auch, da gehen wir ja auch gleich nochmal auf die Strukturen ein. Was glauben Sie, wenn man so durch die Fußgängerzonen, wobei das auch schon wieder ein schräges Bild ist, die haben sich ja auch schon verändert, aber wenn man so in der Bevölkerung eine Umfrage machen würde, was verbindest du mit Trigema? Was wären so die ersten drei Begriffe, was die Menschen im Durchschnitt mit Trigema verbinden?
Gut, viele zum einen natürlich unser Werbemaskottchen, unseren Affen.
Den Charlie.
Genau, den Charlie. Dann vermutlich mein Vater auch, ja. Mhm. Und dann auch natürlich Produktion in Deutschland, wobei da immer wieder interessant ist, dass viele gar nicht genau wissen, was wir genau produzieren.
Deswegen habe ich da nochmal so ein bisschen drauf rumgerissen. Genau, und wir gehen nämlich auch nochmal da, liebe Leute, ihr kriegt noch was zur Unternehmenskultur. Aber ich finde, das gehört auch dazu, zu verstehen, was macht denn das Unternehmen wirklich, wirklich? Weil ich war auch, bevor ich mich dann intensiver mit ihrer Unternehmensgeschichte beschäftigt hatte, noch so, T-Shirts, Trikots und so weiter. Was sind denn so komplett die Produktkategorien, die Sie herstellen, die Sie produzieren?
Genau, also angefangen von der Unterwäsche, da aber eher jetzt, sage ich mal, die Männerunterwäsche lastig, weil wir keine Miederwarenhersteller sind. Das ist wieder so ein Fachbegriff, ich weiß, aber wir machen also keine BHs, ja, weil das ist nochmal anders von der Fertigung.
Das finde ich so lustig, dass wenn wir kurz, im Südwesten sagt man immer BH,
ja,
bei uns wäre es immer der BH.
Ja, BH,
woher
ja,
kommt
ich weiß,
das?
Da werde ich immer, ich versuche immer meine schwäbischen Wurzeln nicht ganz so durchklingen zu lassen im Podcast, aber manchmal, es gibt gewisse Worte wie dieses. da kann ich es nicht ganz unterdrücken.
Nein, bitte unbedingt behalten. Das Idiom ist auch kulturstiftend. Also BH.
Genau.
Also kein BH, aber was stattdessen? Unterwäsche?
Unterwäsche, genau. Und für Damen auch Unterhemden zum Beispiel. Mhm. Und die Unterhosen. Dann haben wir natürlich Nachtwäsche. Dann haben, also aus Single Jersey zum Beispiel, jetzt nicht aus Webware, ja, weil wir die ja nicht herstellen. Dann haben wir T-Shirts, Poloshirts jeder Art. Also was viele auch nicht wissen, ist, dass wir ganz viel auch Arbeitskleidung zum Beispiel machen. Mhm. 20% unseres Umsatzes geht über Arbeitskleidung. Das heißt, von der kleinen Physiotherapiepraxis bis hin zum großen Unternehmen oder auch staatlichen Behörden, die wir damit ausstatten, individualisiert mit eigenem Stickerei und Namen und was man alles wünscht. Das fertigen wir auch alles hier vor Ort. Dann haben wir weitere Produkte, natürlich die Jogginghose, die hat Hochsaison gehabt, natürlich während Corona. Da waren wir sehr froh, dass wir auch diese Produkte im Angebot hatten.
Neben ist das geblieben? Ist das geblieben? Also das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, auch wenn Sie vielleicht kulturell und strukturell jetzt nicht unbedingt Homeoffice oben halten. Aber wie sehen Sie das so in der Produktnachfrage? Hat sich der Kleidungsstil komplett hin zu mehr Leisurewear verändert? Auch in den Unternehmen?
Ja, also ich sag mal, Jogginghose ist, glaube ich, immer noch nicht so salonfähig, so wie es damals auch eben Karl Lagerfeld mit der Jogginghose gehalten hat. Ja. Also ich glaube, die zieht man doch eher noch im privaten Bereich an. Mhm. Aber was man schon merkt, ist, dass einfach gerade im Bereich Arbeiten, dass viele jetzt auch vermehrt, also Polos oder auch T-Shirts einfach zur Arbeit tragen. Mhm. Ja. Und das ist da, sage ich mal, dass da Hemden, es kann auch nur so eine Phase sein, dass es weniger Hemden eben gibt, die getragen werden. Was wir allerdings während Corona auch gemerkt haben, dadurch, dass da mehr Homeoffice war, war natürlich auch die Nachfrage nach Poloshirts weniger. Und Unternehmen haben natürlich auch weniger Arbeitskleidung dann gekauft für ihre Mitarbeiter. Der Trend hat sich wieder gewandelt. Sweatshirts sieht man natürlich auch viel, das kommt uns natürlich auch zugute. Aber wir haben selbstverständlich auch unsere Sportbekleidung. Wir werden ja immer als Sport- und Freizeitbekleidungshersteller betitelt. Wir haben auch Sportbekleidung, aber was wir nicht haben, sind zum Beispiel die Sportschuhe oder hochspezialisierte Sportbekleidung. Weil da haben wir einfach auch die Materialien nicht im Angebot. Also wir versuchen, alles, was wir verkaufen, auch selbst herzustellen. Und da haben wir mehr als 50 Materialien im Angebot.
Also wir machen ja jetzt einen Audio-Podcast, also es gibt vielleicht hier und da mal ein kleines Snippet aus unserem Gespräch, aber liebe Hörerinnen und Hörer, Bonita Krupp sieht sehr schick angezogen aus. Ich frage Sie mal so ganz direkt, tragen Sie auch Ihre eigene Kleidung? Also so wie man das ja gemeinhin auch sagt, eat your own dog food und auch im Unternehmen. Also gibt es vielleicht auch sowas wie eine Art Company-Uniform oder wird das gern gesehen?
Also ich habe auch unsere eigene Bekleidung an. Heute habe ich jetzt jedoch eine Bluse an, die wir nicht herstellen. Schick. Das ist Damenoberbekleidung, die wir nicht herstellen. Aber selbstverständlich trage ich das auch. Und wir haben auch bei uns im Unternehmen auch Arbeitskleidung im Einsatz, die wir teilweise zu gewissen Veranstaltungen in der Verwaltung selbstverständlich auch tragen. Und wenn ich jetzt sage, ich trage ein T-Shirt oder ein Sweatshirt, dann lege ich natürlich vor allem Wert drauf, dass das auch von uns ist.
Mhm. Ja, gut, okay, das gehört dann irgendwie schon dazu. Und wir gehen mal so langsam rüber, aber Stichwort Corona, das war ja auch unter anderem der Anlass oder Auslöser, diesen Podcast zu starten, um eben die Veränderung aufzuzeichnen. Was haben Sie als Unternehmen ganz konkret, das ja da schon auf eine sehr lange Tradition zurückschauen konnte, erfahren? Sie waren ja zu der Zeit schon im Unternehmen, noch nicht in der Geschäftsführung, aber was war so konkret, neben dem, was Sie eben jetzt schon erwähnt haben, die Herausforderung?
Ja, also Corona kam irgendwie, ja, wie für so viele von uns ja plötzlich. Und das war, also mein Bruder und ich und auch meine Mutter, die ja auch im Unternehmen ist, wir waren sehr froh, dass unser Vater da uns auch zur Seite stand, weil er konnte ja schon viele Krisen in seinem Leben durchmachen. Mhm. Wobei er auch gesagt hat, dass das natürlich die schwerste war. Denn wir haben, also neben den 20%, die wir über Arbeitskleidung verkaufen, haben wir 40% Online-Umsatz. Und der war damals noch ein bisschen niedriger und damals hatten wir knapp 50% über unsere stationären Läden. Und die mussten ja dann komplett geschlossen werden. Ich weiß noch genau, das war der 18. März 2020. Ich glaube, dieses Datum werde ich nie mehr vergessen. Und da mussten alle Läden geschlossen werden. Ein paar Tage vorher hatte ich meinem Vater noch gesagt, du, ich habe die Vermutung, das könnte sogar sein, dass die Läden schließen, ja, damit die Leute nicht mehr rausgehen und sich mischen und so weiter. Und er hat gemeint, nee, das wird nie sein.
Das kann
nicht sowas kommen, ja. Und dann war es soweit. Und dann hatten wir natürlich gesagt, okay, also wir leben ja davon, dass wir das ganze Jahr über unsere Produktion komplett auslasten, denn jeder weiß, die Arbeitskosten in Deutschland sind hoch und wir sagen, wir können uns die eben leisten, indem wir dann auch produktiv arbeiten und auf Lager produzieren. Und wenn natürlich die Läden immer dann die Ware abnehmen, ist das gut. Aber wir wussten ja dann natürlich nicht, wie geht's weiter, weil die Läden waren geschlossen. Ich bin ja bei uns für den Bereich E-Commerce zuständig, nicht vorstellen, dass alle, die jetzt dann zu Hause sitzen in Kurzarbeit, die nicht wissen, wie es weitergeht, die Kinder können nicht in die Schule gehen, dass dann, sage ich, meine Priorität drauf liegt zu sagen, ich muss meinen Kleiderschrank erneuern. Mhm. Sondern wenn ich zu Hause sitze, sage ich, okay, ich ziehe meine Sachen an, die ich habe. Ich habe ja keine Veranstaltungen. Ich muss nicht irgendwie was Neues für irgendein Event kaufen oder weil ich sage, ich gehe jetzt in Urlaub. Das ist ja alles nicht passiert. Also hatten wir auch keine, wusste ich auch nicht, da ich mit meiner Abteilung gesprochen habe, gesagt, wir fahren alle Marketingmaßnahmen runter. Es kann sein, dass wir vielleicht in anderen Abteilungen eingesetzt werden, weil wir wissen alle nicht, wie das Geschäft weiter, also wo jetzt welcher Vertriebskanal läuft. Und dann kam es aber anders. Wir haben noch die Masken. Wir hatten parallel haben wir noch Masken entwickelt hier mit dem Kreisklinikum. Die hatten mal angefragt, schon so 10 Tage vorher. Und da waren wir schon in Entwicklung und auch für so Kittel. Das sah ganz schaurig aus, wenn das da alles bei uns hing im Büro. Und dann haben wir die ersten 1000 Masken produziert und haben wir gesagt, okay, wir werden noch mal ein paar zusätzlich herstellen, weil vielleicht können wir die ja über unsere eigenen Wege vertreiben. Haben die dann online gestellt. Ich habe abends beim Abendessen meiner Familie gesagt, ja, wir haben die jetzt übrigens hier fotografiert und haben sie jetzt online schon auf der Startseite. Mein Bruder, der für das Projekt verantwortlich war, Maskenherstellung, meinte so, wie kannst du, wir wissen noch gar nicht, ob die überhaupt 100, ich hab gefragt, wie lange das hält. Und er so, ja, wir gehen mal davon aus, aber wir haben noch keine offiziellen Tests, dass die 100 Wäschen halten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, was haben wir zu verlieren, ja? Und am nächsten Tag waren schon 1000 Bestellungen da.
Ja, und 1000 Bestellungen, also das muss man ja auch nochmal sagen, heißt nicht 1000 Masken.
Nee, das waren mehr Masken, ja.
Also
und dann haben wir sozusagen innerhalb von 48 Stunden den Großteil unserer Produktionen auf Maskenherstellung umgestellt und haben 11 Wochen lang 6 Tage die Woche durchproduziert. Ja. Also so ein intensives, wir haben... Die meisten von uns haben von Corona nicht wirklich was mitbekommen, weil bei uns war einfach, ja, es war so intensiv.
Kopf nach unten und losarbeiten. Ja, ja, und das habe ich ja hier ehrlicherweise, ich habe ja wirklich jeden Tag von dem 16. März an Interviews geführt, um genau diese Dynamiken auch aufzuzeichnen. Und gerade die physisch gebundenen, produzierenden Unternehmen, da habe ich ganz oft so Dinge beobachtet. Auch dieses Umschiften. Also kam es wirklich dann dazu, sind denn Leute an die Nähmaschinen? Ich habe ja gehört, sie selbst können gar nicht nähen, oder?
Nein, kann ich nicht.
Aber mussten sie es dann nicht lernen?
Ich habe nicht genäht, aber wo wir alle eingesetzt waren von der Verwaltung, also manche konnten ja auch nähen, die haben dann auch mitgenäht, aber die meisten von uns und zum Beispiel auch meine Mutter, weil die ganzen stationären Läden waren ja geschlossen. Das heißt, sie und Leute aus ihrem Team waren dann permanent in der Produktion und wir dann die anderen nach Büroschluss auch und haben einfach die Masken kontrolliert, die Fäden abgeschnitten, gebündelt, also so diese Qualitätskontrollthemen, Logistikthemen haben wir dann mit unterstützt und auch samstags sind alle reingekommen, also ja.
Wenn Sie sagen, das hat dem Unternehmen jetzt auch kulturell, das ist ja hier unser Thema, auch auf eine bizarre Art und Weise gut getan, diese Krise?
Ich glaube schon, weil wir waren so wie so eine Insel, die so zusammengeholfen hat, zusammengearbeitet hat. Und wir hatten so das Gefühl, okay, wir arbeiten hier für was ganz Tolles, Großes, Ganzes und treiben das voran. Wir hatten dann auch in der Produktion so große Bildschirme aufgehängt, wo wir dann immer die Anzahl der Masken hatten, die wir schon also produziert hatten. Ich weiß noch, ich war in der Produktion, da waren, glaube ich, 1,5 Millionste Maske kam dann vom Band so ungefähr, ja. Und dann hat jeder gejubelt. Und das war schön zu sehen. Und vor allem, was wir ja auch leben hier bei unserem Standort, ist, wir haben ja die Verwaltung auch direkt an der Produktion. Man kennt sich. Natürlich sind wir hier auf dem Land. Das heißt, man ist natürlich auch vertraut. Aber für uns ist es immer wichtig, dass wir auch den engen Zusammenhalt zwischen den Abteilungen haben. Und da nicht die großen Differenzen. Und das hat einfach während Corona auch nochmal geholfen, dass wir uns gegenseitig in den verschiedenen Abteilungen unterstützt haben. Dann hat man das auch gewertschätzt, dass wir dann auch unten in der Produktion waren, dass wir gemerkt haben, wie das dort abläuft, dass wir einfach alle zusammen, sag ich mal, gesagt haben, wir bekommen das hin und das war sehr schön zu sehen.
Und auch ein ganz wichtiger Punkt, ich hatte ja hier auch schon so das ein oder andere Unternehmen im produzierenden Gewerbe und das ist ein Riesenthema. Wie gehen Sie denn damit grundsätzlich um? Wie schaffen Sie das, dass es eben nicht diese Zweiklassengesellschaft gibt? Jetzt rein zahlenmäßig ist das ja schon mal okay, eindrucksvoll, 40 versus dann 1160, aber kulturell auch, also dass man nicht sagt, hier sind die, die im Verwaltungsturm sitzen, in den schicken Büros und die anderen müssen an der Nähmaschine ordentlich reinhauen.
Also wir haben das Thema so, dadurch, dass wir im gleichen Gebäude sitzen, ist es auch klar, dass natürlich Produktionsmitarbeiter, wenn sie gewisse Themen haben, auch hochkommen in die Verwaltung, dass wir von oben auch oft in der Produktion sind, dass wir haben ja bei uns zum Beispiel, unser Büro ist ja Großraumbüro, das heißt, jeder sieht jeden, es gibt nichts zu verstecken und das wollen wir auch, wir haben eine sehr offene Kultur bei uns und wir haben zum Beispiel auch, wenn wir die Auszubildenden haben, also wir haben ja kaufmännische Auszubildende, aber auch gewerbliche Auszubildende im Bereich zum Beispiel Produktveredler, Produktionsmechaniker und Näherinnen und Näher. Und da ist es uns auch wichtig, dass die Auszubildenden auch gemeinsam Aktivitäten machen, dass die auch gemeinsam sich unterstützen, dass die also auch voneinander lernen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das uns als ganzes Team sehen. Ja.
Ja. Sprechen Sie auch, also Sie sind ja nun mal ein Familienunternehmen und es gibt ja so die Metapher, ich weiß nicht, ob Sie das, wie Sie dazu stehen, wenn Unternehmen sagen, wir sind hier eine Familie. Das sagen übrigens auch manchmal Unternehmen, die gar nicht familiär geführt sind. Wie stehen Sie dazu? Also sagen Sie, nee, also Familie, das sind wir Krupps. Also wir betrachten unser Unternehmen nicht als eine riesige Familie oder als riesigen Clan. Wie ist so Ihre Haltung dazu?
Ja, wir betrachten es schon als eine Familie, denn wir nennen es, und das war ist ein Begriff, den auch mein Vater immer schon geprägt hat, es ist unsere Betriebsfamilie. Und da muss sich auch jeder aufgehoben fühlen, denn wir sagen, jeder hat seine eigene Familie, so wie wir unsere eigene Familie haben, aber in der Firma sind wir alle in einer Betriebsfamilie. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, dass sich die Mitarbeiter, sage ich mal, auch in der Arbeit innerhalb der Betriebsfamilie aufgehoben fühlen. Und wenn es auch mal Themen gibt, sage ich mal, die jemanden vielleicht betreffen, wissen die auch, wir haben immer eine offene Tür, man kann zu uns kommen, auch zu uns in der, sag ich mal, Führungsetage. Man kann, wenn man ein Thema hat, wenn man irgendwas hat, was einen belastet, dann sind wir auch da und haben ein offenes Ohr oder können Ratschläge geben oder vermitteln. Zum Beispiel beim Kredit oder Baukredit oder ich weiß nicht, was für Themen kommen. Oder auch, wir haben ja auch sehr viele geflüchtete Mitarbeiter oder Mitarbeiter aus unterschiedlichen Nationen. Wenn es da irgendwie ein Thema gibt, wo man vermitteln kann oder ähnliches, dann haben wir da immer, also wir sowohl auch als unsere Führungskräfte, immer ein offenes Ohr. Denn wir wollen ja auch, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Denn wenn man sich wohlfühlt, ist natürlich auch eigensinnig gedacht als Arbeitgeber, hat man ja auch eine gewisse Leistung, die man abrufen kann.
Naja gut, also noch sind wir ja zur Wertschöpfung verabredet. Also das davon soll ja gelten. Jetzt, ich werfe da mal ein bisschen provokanten Blick drauf. Wir diskutieren das hier öfter, weil das ist ja nicht unheikel, dieser Begriff Familie. Denn in einer echten Familie, das wissen Sie ja, da gehöre ich dazu, auch wenn ich mich mal daneben benehme. Ich kann ja nicht sagen, ich bin nicht mehr deine Tochter oder dein Sohn oder dein, ja, also das sind nun mal biologische Grenzen und ich gehöre irgendwo dazu. Während hier haben wir ja schon bei allem Wohlwollen, bei allem fürsorglichen Miteinander ein transaktionales Verhältnis in Teilen. Wie trennen Sie das voneinander ab? Entstehen dann vielleicht auch so Ansprüche oder Vorstellungswelten, sowohl bei den Mitarbeitenden, aber auch auf der Führungsseite, dass es so ein sehr patriarchal zugeht, sehr fürsorglich oder ist ja nicht ganz unheikel, damit umzugehen. Also wie gucken Sie da drauf?
Das stimmt, aber ich glaube, wir können da schon ganz gut differenzieren. Was wir bei uns vielleicht sagen müssen, ist, dass wir, also auch mein Vater in seinen über 50 Jahren, in denen er das Unternehmen geführt hat, gab es nie eine betriebsbedingte Kündigung. Es gab auch keine Kurzarbeit. Das heißt, er hat immer gesagt, wenn, sage ich mal, Probleme kommen und dann muss sich die Unternehmensführung darum kümmern, dann müssen wir diese Probleme abnehmen, aber diese sollten nicht auf unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lasten. Und ich glaube, das war auch so ein Thema, wo er immer gesagt hat, er möchte sich einfach um die Betriebsfamilie, sage ich mal, kümmern. Und während Corona zum Beispiel, als wir dann nicht wussten, okay, wie geht's weiter mit dem Vertrieb, mit allem, an diesem 18. März hat er noch ein Video aufgenommen, was wir an alle ausgestrahlt haben, auch an die Verkäuferinnen, die ja über ganz Deutschland verteilt sind. Und er hat gesagt, egal was kommt, der Arbeitsplatz ist sicher. Und solange wir einfach zusammenhalten und vielleicht auch andere Dinge produzieren, aber wir müssen einfach gucken, wie wir durch diese Zeit kommen. Und das hat er gesagt, wir wussten ja alle selber auch. Und er hat gemeint, er sagt das und wir werden das auch irgendwie hinbekommen. Wir müssen einfach kreativ sein und gucken, was auf uns zukommt. Aber wir müssen gucken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir sagen, okay, wir schaffen das zusammen und wir müssen uns vielleicht auch anpassen, ja, auch andere Tätigkeiten ausüben. Aber wenn wir das tun, dann werden wir auch diese Zeit durchstehen. Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und da hat er sich auch nicht gescheut, sondern hat sofort gesagt, er wird da, sage ich mal, dieses Statement an die Mitarbeiter übermitteln, damit wir einfach wissen, okay, es ist, wir versuchen, Ruhe zu bewahren und die er auch hatte. Ich glaube, das ist auch seiner Erfahrung geschuldet. Aber er hat gesagt, wir müssen einfach gucken, dass wir hier ruhig und gemeinsam diese Zeit überstehen.
Konnten Sie als Familie das Versprechen auch einlösen? Also ist es auch dabei geblieben? Also
es ist dabei geblieben,
auch,
ja, ja.
Weil ich sag mal, das kann man natürlich auch. Also wenn man da einmal die Mitarbeitenden enttäuscht mit so einer Botschaft, mit so einem Commitment, das ist schwierig, oder? Also wenn man das so wirklich in die Hand verspricht und dann doch nicht einlösen kann, bei vielleicht aller Nachvollziehbarkeit, dann ist es schwierig mit der Loyalität, oder? Wie schätzen Sie das ein? Zum Glück kam es ja bei Ihnen nicht so.
Ne? Das schätze ich schon ein, aber wir als Familie würden auch alles daran geben, dass wir das alles dann auch einhalten. Ja.
Ja.
Also so, das jetzt liegt ja natürlich an uns, weil ich meine, wir haben, sage ich mal, über die letzten 100 Jahre, über 100 Jahre mehrere Krisen durchgestanden, aber wir müssen uns dann eben einfach auch anpassen und wichtig, auch das Team hinter uns haben, das eben auch bereit ist, diese Flexibilität einzugehen.
Ja, jetzt gibt's ja, ich hab's eingangs gesagt, reichlich Filmmaterial auch über Sie, also über die Familie, auch wie Sie leben. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Stück weit immer so Home Stories, lieben die Menschen und wollen das auch sehen, wie geht's denn bei Krups zu und so weiter und so fort. Und dann stellen sich doch bestimmt schon die ein oder anderen die Frage, wie machen die das? Weil ich meine, Sie sind eins der wenigen Unternehmen, die hier noch in Deutschland produzieren. Mutmaßlich wollen Sie auch Geld verdienen, das ist ja auch Ihnen nur recht und billig. Was sind die Erfolgsgeheimnisse oder wie gewährleisten Sie das? Ist das einfach, sagen wir mal, Substanz, die in den fetten Jahren aufgebaut wurden, von denen Sie heute noch irgendwo profitieren? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Wirtschaftsprinzipien, die Sie anwenden? Irgendwas, was wir anderen noch nicht verstanden haben?
Also unser Vater hat es geschafft. Er hat das Unternehmen ja in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Damals waren es, das war Ende der 60er Jahre, was damals viel Geld war, 10 Millionen Mark Bankschulden auf dem Konto. Er ist dann sehr froh, dass er seit 1974 keinen einzigen weiteren Kredit mehr aufnehmen musste und alles abbezahlt hatte. Also wir sind seitdem 100% Eigenkapital finanziert. Und da haben mein Bruder und ich selbstverständlich das Glück, dass wir das Unternehmen in einer sehr soliden Phase übernehmen durften. Selbstverständlich sind die Zeiten aktuell ja, wie bei vielen Unternehmen, sage ich mal, wirtschaftlich gesehen, haben wir es jetzt nicht in der einfachsten Lage übernommen. Und die letzten Jahre waren ja auch geprägt von Krisen. Aber ich glaube, das hat uns auch als Familie gestärkt und wie es natürlich in Zukunft, wir hoffen, dass wir weiterhin, sage ich mal, so solide wirtschaften können, wie es unser Vater uns vorgelebt hat. Und da arbeiten wir auch dran. Aber ja, wir hatten das Glück, dass wir es eben gut übernehmen konnten. Was uns natürlich ausmacht, was so die Firmenphilosophie ist, ist, dass wir eben diese hohe Wertschöpfungstiefe haben von knapp 80% und dadurch sehr flexibel auf den Markt reagieren können. So konnten wir damals eben während Corona auf die Masken umstellen. Dann haben wir zum Beispiel gemerkt, okay, die Kunden verlangen mehr Jogginghosen und mehr Nachtwäsche. Da konnten wir dann eben auch flexibel unsere Produktion anpassen. Da wir, ja, wir produzieren auf Lager, aber jetzt nicht Riesenmengen und wir können kurzfristig reagieren. Innerhalb von 48 Stunden können wir die Produktion in, sag ich mal, anpassen oder auf Sonderwünsche eingehen. Und da müssen wir auch zum Beispiel nicht wie andere Textilhersteller eben Monate im Voraus schon Kollektionen vorbestellen etc. Wir konnten damals schon recht zeitnah reagieren. Wir haben dann eben gemerkt, okay, gewisse Styles laufen jetzt vielleicht nicht während Corona, dafür mehr Nachtwäsche, also haben wir das Nachtwäscheprogramm kurzfristig ausgeweitet, andere Styles zurückgestellt und die dann nicht produziert, weil wir gewisse Kollektionen immer nur 2-3 Monate im Voraus produzieren. Das heißt, da konnten wir sofort eingreifen, konnten dann auch noch kurzfristig sagen, okay, weiß ich, wir machen jetzt noch Jogginghosen in anderen Farben, weil die gut laufen. Also da sind wir sehr flexibel und das ist natürlich auch da können wir gut auf die Kunden eingehen, haben keinen Overstock, ja, der uns dann irgendwie zur Last fällt. Also das ist schon ein großer Vorteil, wenn man hier eben in der Region produziert.
Also sich da auch mit klugen Wirtschaften dann auch eine Autonomie bewahrt, ja, sowohl was gegenüber den Banken, aber auch in der Art und Weise, wie sie produzieren, durch die hohe Wertschöpfungstiefe.
Genau das und ja, und dadurch, dass wir einfach zum Glück 100% Eigenkapital finanziert sind, können wir eben auch die Entscheidungen, sage ich mal, selbst treffen und können, wenn wir wissen, okay, wir können uns jetzt leisten, eine gewisse Maschine zu kaufen, dann müssen wir das nicht mit zig anderen Personen abklären. Ja.
Stichwort Entscheidung. Werden bei Ihnen Entscheidungen getroffen? Also ich rede jetzt nicht von Kleinigkeiten, sondern von wirklich grundlegenden Entscheidungen. Bleibt das allein im Familienkreis oder gibt es auch so einen Führungskreis bei den Mitarbeitenden, die dann mit einbezogen werden? Oder gibt es sowas wie so ein Inner Circle? Wie ist das bei Ihnen?
Also selbstverständlich wird mit der Führungsebene eigentlich alle Entscheidungen getroffen. Es kann auch sein, dass wir als Familie eine Idee haben, die besprechen wir dann mit den entsprechenden Führungskräften und entscheiden dann gemeinsam. Und auch wenn es um, weiß ich nicht, strukturelle Änderungen geht, Digitalisierungsprogramme, dann muss es ja immer mit den entsprechenden Fachabteilungen auch besprochen werden. Also da müssen wir uns immer eng austauschen. Am Ende, wenn es dann um die Systemwahl geht oder ähnliches, klar, müssen wir in der Geschäftsführung natürlich die letzte Entscheidung treffen, aber das klappt, wird immer in enger Abstimmung natürlich mit den Fachpersonen getroffen, weil die müssen ja am Ende auch damit arbeiten.
Wenn Sie sagen, Sie sind da bei den Mitarbeitenden ein bisschen näher dran oder ein bisschen weiter weg als Ihr Bruder, weil Sie sind ja, da kommen wir gleich auch noch zu dieser Doppelspitze, gibt ja so viele spannende Themen bei Ihnen, da muss man ja wirklich gucken, dass man eins nach dem anderen ein bisschen anspricht, aber wenn Sie sagen, da gibt es einen Unterschied, dass Sie sagen, vielleicht so ein bisschen, manchmal ist das ja so in einer Doppelspitze, dass einer von beiden eher die Funktion des Innenministers hat und der andere eher nach außen aktiver oder sichtbarer ist. Würden Sie sagen, das ist bei Ihnen auch so oder haben Sie sich eher da funktional aufgeteilt oder aufgestellt?
Also es kommt vielleicht vor, dass wir da ein bisschen auch anders aufgestellt sind, weil vielleicht, also durch meine Social-Media-Beiträge oder ähnliches, ich vielleicht nach außen sichtbarer bin. Das ist aber gar nicht so gewollt. Ich glaube, das ist einfach damit geschuldet, vielleicht auch, ja, Beiträge von Frauen in der Wirtschaft sind eben auch ganz angesehen, ja. Mein Bruder hat auch nicht so den Fokus auf seinen Beiträgen und sagt dann, mach du mal, das reicht, wenn's einer von uns macht. Mhm. Also das kann so ein bisschen vielleicht wahrgenommen werden, aber an sich, sage ich mal, nach innen in der Firma haben wir unsere Bereiche ja aufgeteilt, so dass mein Bruder für die Bereiche Produktion, Digitalisierung, IT, Energiegewinnung und Finanzen zuständig ist und auch den B2B-Vertrieb. Das heißt, er ist da auch natürlich auch nah an den Mitarbeitern, wenn er die Prozesse, die Produktionsprozesse etc. bespricht. Jetzt habe ich den Bereich und neben E-Commerce und Marketing auch den Bereich Personal. Das heißt, da bin ich ja auch nah an der Belegschaft. Also so haben wir das eigentlich ganz gut, denke ich, aufgeteilt, so dass wir alle unsere Fachbereiche haben, die sich aber auch ergänzen.
Stichwort Personal. Ich habe irgendwo gesehen, gelesen, gehört, Sie haben relativ wenig Menschen, die Personal also in der Profession tragen. Ich glaube, es sind nur 2 Mitarbeitende, oder? Ist das richtig?
2,5, ja.
2,5.
Ja. Sind Sie dann, die halbe? Nein, ich komme da noch drüber, ja. Aber ja. Also ich mache auch noch ein bisschen was mit. Aber ja, wir sind da sehr schmal aufgestellt für Lohnabrechnung und Personalthemen, alles zusammen.
Machen Sie das alles noch selbst oder wird das nach außen gegeben? Also so Lohnabrechnung?
Machen wir alles selbst.
Wow, ja,
bis vor kurzem habe ich es auch noch gemacht, ja.
Hätte mich schon fast gewundert. Also das heißt, bei dem Stichwort Make or Buy sind Sie eher immer auf der Linie Make, oder? Kann man
ja,
das so sagen?
Das machen wir mit vielen Prozessen. Also auch wenn wir jetzt sagen, im Social Media Bereich, im Marketing Bereich, wir arbeiten natürlich auch mit externen zusammen, aber schauen dann immer, dass wir auch das Know-how in-house verlagern. Also zum Beispiel, wir nehmen die ganzen Bilder auf für unseren Online-Shop. Wir haben die ganze Content Creation mit Videos, mit allem, das läuft alles in-house. Gewisse KI-Tools können wir jetzt in-house auch schon verwenden. Also da gucken wir immer, dass wir mit extern zusammenarbeiten, aber langfristig das Know-how eben auch ins Haus holen. Ist natürlich im Textilbereich sehr wichtig, weil es ja immer mehr Zulieferer gibt, die leider nicht mehr weitermachen in Deutschland und Europa. Und dann müssen wir natürlich gucken, wenn wir diese Produktionsstufen weiterhin anbieten wollen oder diese Teile, diese Zulieferer, Zutaten oder ähnliches weiterhin benötigen, dann müssen wir es eben selber umsetzen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Jetzt bin ich mal neugierig. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr auf dem Laufenden bleibt? Welche Trends sich durchsetzen im Umfeld von HR-Themen und welche Entwicklungen sich dort abzeichnen? Also ich gebe zu, ich nutze sehr, sehr gerne dafür auch Studien, denn sie geben natürlich nicht nur einen subjektiven Eindruck, sondern stellen das Ganze auf empirische Füße. Und genau da kommt heute unser Werbepartner ins Spiel. Das ist nämlich Personio, die jedes Jahr einen HR-Trends-Report rausbringen. Und gerade gibt es den aktuellen Trends-Report für euch hier zum Download. Der Link ist in den Shownotes. Aber vielleicht noch ein paar Worte zu Personio, nur für den Fall, dass ihr Personio noch nicht kennt. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform und sie richten sich vor allen Dingen an kleine und mittelständische Unternehmen. Und da sind sie sehr, sehr erfolgreich. 15.000 Kunden hat Personio schon in Europa und das ehemalige Startup ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen. Was macht Personio ganz konkret? Ihr könnt also wirklich alle HR-Prozesse über die Plattform abwickeln, ob Arbeitszeiterfassung, Gehalt und so weiter. Und das hat den großen Vorteil bzw. die Wirkung auch, dass mehr Zeit übrig bleibt für die Themen, die wirklich wichtig sind, nämlich die Mitarbeitenden. Strategische Entwicklung, Weiterentwicklungsthemen, genau das ist das Versprechen von Personio, dafür mehr Raum und Zeit einzuräumen. Also von daher, schaut mal in die Shownotes heute für den HR-Trends-Report und erkundigt euch auch nebenbei mal, ob Personio nicht vielleicht eine Lösung für euer Unternehmen sein könnte. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ja, da sind wir schon bei dem Gigathema, nämlich Fachkräftemangel. Wie stellen Sie sich da auf? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich finde, das ist ja vielleicht mal so eine kurze Vorbemerkung. Also wir haben ja durchaus Engpassberufe und Engpassbranchen, wo der Fachkräftemangel ja schon voll da ist. Ich würde vermuten, dass es bei Ihnen der Fall ist. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Branchen, wo wir genau das Gegenteil sehen, ja, Automotive Stichwort und auch bestimmte Beschäftigungsprofile, die sich dann jenseits der 50 total schwer tun, überhaupt noch eine Anstellung zu finden. Und dieses Nebeneinander, irgendwie können wir Menschen das nicht so gut aushalten, ja, wir können uns das nicht so gut erklären und reden lieber die ganze Zeit nur über Fachkräftemangel. Bei Ihnen würde ich vermuten, ist er da, oder?
Ja, der ist da. Also wir könnten auch mehr T-Shirts produzieren, wenn wir mehr Näherinnen und Näher hätten. Mhm. Es ist einfach auch ein Beruf. Also früher hat ja jeder auch in seiner Freizeit irgendwie privat genäht. Das ist halt heutzutage durch, sage ich mal, günstige Kleidung, man muss keine Änderungen mehr vornehmen, man muss nicht mehr reparieren, flicken etc., ist das einfach nicht mehr so gegeben. Das heißt, da ist einfach auch so das, sage ich mal, die Fähigkeit, sage ich mal, das privat als Hobby zu machen, nicht mehr so da. Das heißt, wir lernen großteils die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich an. Mittlerweile ist es aber wieder so, dass wir doch viele Bewerbungen aus ganz Deutschland auch bekommen von deutschen Staatsbürgern, aber natürlich auch Personen aus dem Ausland, die bei uns arbeiten möchten, die einfach nähen können, weil sie Schneider, Näher etc. sind. Das heißt, also wir haben die Prozesse intern auch umgestellt, sodass wir die Leute schneller in die Nähprozesse bekommen, schneller anlernen können. Wir rechnen so circa 3 Monate, wenn jemand kaum, also gar nicht nähen kann. Aber haben mittlerweile eben auch wieder mehr qualifizierte Personen, die sich direkt bewerben. Also es ist immer so ein Mix, aber wir versuchen alle zu integrieren. Wir haben auch viele Quereinsteiger in diversen Bereichen. Was wir natürlich sehen, ist gerade in der Stoffherstellung, die schon technisch sehr anspruchsvoll ist, dass wir da auch immer wieder gucken müssen, dass wir da qualifizierte Personen bekommen. Wir bilden natürlich aus, bilden weiter zum Technikermeister. Also da gucken wir auch, dass wir, wenn wir die Personen in-house haben, natürlich auch langfristig halten können.
Ja, also das heißt schon ein Versprechen wieder mal, was Sie da aussenden. Ansonsten ist es ja schon ein physisch sehr anspruchsvoller Job, oder? Ich stelle mir das vor, was tun Sie für die Menschen, dass da auch irgendwie ein Kompliment, also dass das irgendwie auch kompensiert wird, eine Kompensation stattfindet, weil wir reden viel von mentaler Gesundheit, alles gut und schön und wichtig und sehr viel über die Jobs in Büros und was man alles angenehmer gestalten kann. Was können Sie hier ganz konkret tun oder was tun Sie ganz konkret?
Ja, wenn wir zum Beispiel den Beruf des Nähers nehmen, der ist ja noch von sehr viel Handarbeit abhängig. Das verkennen ja viele, weil jede Naht, die Sie an Ihrer Bluse, an Ihrem T-Shirt, an Ihrer Hose sehen, muss von Hand durch die Maschine geführt werden. Da gibt es noch keine Robotik, keine Automation in diesem Bereich. Wir arbeiten dran, weil wir einfach auch die Fachkräfte nicht finden. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr vielleicht mal einen kleinen Durchbruch in einem Bereich der Teilautomation haben. Aber wir müssen eben aktuell noch, haben wir da eben ja sehr viel händischen Bedarf. Und dann ist das Nähen natürlich auch, man sitzt 8 bis zu 8 Stunden gebeugt über einer Nähmaschine, selbstverständlich mit Pausen. Das heißt, es ist auch natürlich sehr anspruchsvoll, ja. Und in anderen Ländern, die groß im Textilbereich sind, in Asien, wird auch nicht so lange genäht. Also bei uns, wir haben ja Mitarbeiter, die 30, 40, 50 Jahre im Unternehmen sind. Und das merkt man natürlich auch, ist natürlich anspruchsvoll langfristig, auch was die Gesundheit angeht. Und da gucken wir, dass wir entgegenwirken, indem wir natürlich ergonomische Arbeitsplätze haben, aber auch seit mehreren Jahren jetzt so gewisse Bewegungsübungen am Arbeitsplatz anbieten, pro Schicht 2-mal, damit man sich einfach auch gewisse Dehnübungen macht, die man dann hoffentlich auch mal in der Freizeit macht, vielleicht zu Hause, wenn man beim Kochen steht oder irgendwo sonst, dass man einfach dran denkt, dass man für die so gewisse Rückenmuskulaturstärkungen und so weiter, weil das haben wir auch in direkten Gesprächen mit den Mitarbeitern eben rausgefunden, dass wir da vielleicht noch entgegenwirken können, dass wir die Arbeitsplätze öfter wechseln, also zum Beispiel die Nähschritte, die man macht, damit man eine andere Haltung immer einnimmt zwischendurch. Da haben wir in den letzten Jahren versucht, einiges noch anzupassen, auf das man vielleicht früher gar nicht so geachtet hat, ja.
Also findet da auch wirklich so ein intensiver Dialog mit den Mitarbeitenden statt? Also ich habe jetzt mal so eine Fantasie, jemand, der zu Ihnen kommt und dort an der Nähmaschine sitzt. Was erleben Sie? Sind die Menschen bereit, willens und fähig, sich da auch über das reine, ich produziere jetzt ein T-Shirt, da einzubringen in die Systeme, in die Prozesse? Ist das was? Weil es geht oft so in unserer, ich sage jetzt mal unserer, damit meine ich nicht Sie und mich, sondern eher so in dieser New Work Bubble wird sowas überhaupt nicht diskutiert, sondern immer wird viel über Sinn gesprochen in der Arbeit und dann geht man so automatisch davon aus, dass das halt nur in tollen intellektuellen Jobs der Fall ist. Aber wie ist das in dem Fall, was Sie beschreiben? Also gehen die den Schrittchen weiter, ihre Mitarbeitenden? Denken die nicht nur über die nächste Naht nach, sondern auch über das Gesamte, was sie da produzieren und wie man es verbessern kann?
Doch, definitiv. Also wir gucken natürlich auch durch Zahlen, durch alles können wir das natürlich auch sehen, wenn wir jetzt ein neues Teil in der Produktion haben und das noch nicht so durchläuft von den Zeiten her und wir sagen, oh, da hakt's irgendwo, da muss man immer sprechen und heißt, okay, gut, ja, da muss man der Person vielleicht nochmal, die macht das irgendwie zu umständlich, die Naht, das kann man nochmal anders machen, die Haltung ist anders oder man muss an der Maschine noch was anpassen. Also da gucken wir natürlich immer, sind wir immer im engen Austausch, auch unsere Produktionsleitung, dass wir immer gucken, dass der Durchfluss optimiert ist und dass einfach auch die Zusammenarbeit stimmt. Und ich sag mal, wir merken ja auch, wenn wir dann mit Mitarbeitern sprechen, wenn es gewisse Ausfallzeiten gibt und so, man spricht ja dann auch in Gesundheitsgesprächen drüber, okay, was können wir als Unternehmen verbessern? Und da gibt's dann natürlich auch oft leider dann erst in dem Schritt, aber oft auch davor, dass man schon dem Abteilungsleiter oder Gruppenleiter was sagt, dass man einfach sagt, ja, also das und diese, was weiß ich, wenn ich einen anderen Tisch haben, Nähtisch haben könnte, dann könnte man den anders einstellen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch das Thema, bisher hatten wir ja immer sehr viele Frauen in der Konfektion, weil das in Europa ja immer sehr frauenlastig war, dieser Beruf. Aber zum Beispiel in arabischen Ländern eher von Männern ausgeübt wird oder im afrikanischen Kontinent. Und durch die Migrationskrise jetzt natürlich seit 2015 auch 10% Männer in diesen Abteilungen haben. Und da ist es so, Männer sind ja oft größer als Frauen. Das heißt, da mussten wir jetzt auch teilweise natürlich die Nähtische anpassen, die nochmal anders gestalten. Und das sind halt so Themen, die kommen dann natürlich und da muss man einfach drüber sprechen und gucken, wie können wir diese Leistung einfach auch garantieren und den Personen, das sage ich mal, den Arbeitsplatz bestmöglichst einrichten.
Ja, und was mir jetzt nochmal wichtig wäre, das auch mal festzuhalten, also kommen da auch Impulse aus der Mitarbeiterschaft,
definitiv,
also aus der Belegschaft?
Definitiv.
Weil das finde ich so wichtig.
Also wir müssen halt, klar, es braucht, man muss immer wieder offen drüber sprechen, einfach sagen, bitte einfach erklären, wenn es ein Problem gibt, offen drüber reden, aber das kommt auch, ja.
Und bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen bei dem Sinn, also jetzt kann man ja das so ein bisschen abstempeln und ich weiß, dass das auch viele Menschen tun, Sie sicherlich nicht, weil das nun mal Ihr Unternehmen ist und Sie ganz nah und großes Herz für die Menschen haben und sagen, ja, das ist ja eine einfache Tätigkeit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass vielleicht Ihre Mitarbeitenden auch durchaus sagen, naja, aber am Ende des Tages weiß ich sehr konkret, was ich produziert habe. Ich sehe dann das Hemd, die Hose. Im Gegensatz, du siehst vielleicht 3 PowerPoint-Charts oder 4 Meetings. Ja, also auch mal so drauf geschaut.
Also Nähen ist ja nicht per se eine einfache Tätigkeit oder Textilherstellung, denn wenn man mal weiß, wie viele Arbeitsschritte da reinlaufen in so ein Teil, schätzt man das auch ganz anders. Ja, man weiß einfach auch die Qualität, die Wertigkeit des Produkts anders zu schätzen. Und das ist leider, vermisse ich das manchmal, wenn man auch sagt, man hat sehr viele günstige Teile durch Shein zum Beispiel, die auf den Markt kommen. Viele sagen dann, ja, ich trage das einmal und dann schmeiße ich es weg. Das tut mir weh, ja. Also das würde ich nie machen, weil ich einfach weiß, auch bei uns zum Beispiel, wenn bei uns Ware irgendwie zurückkommt, wir gucken immer, wir schmeißen fast nichts weg, weil wir einfach sagen, da ist so viel Qualität, so viel Arbeit reingeflossen in den Stoff, in die Herstellung des Teils. Das kann man nicht einfach entsorgen oder verbrennen. Wenn jemand sagt, Retouren werden verbrannt, da blutet mein Herz, ja, weil ich genau weiß, durch wie viele Hände das gegangen ist, wie viel Arbeit da drin ist. Und da gucken wir immer, wie wir diesem Produkt ein Zweitleben ermöglichen können. Und deshalb haben wir auch, es gibt ja Firmen, die sind darauf spezialisiert, auf Retourenverwertung oder Altreste oder sonstiges. Das haben wir nicht. Ich meine, sogar bei unseren Stoffresten gucken wir, dass wir so viel wie möglich ins Produkt verarbeiten, dass beim Zuschnitt wenig Stoff übrig bleibt. Wenn was übrig bleibt, dann bieten wir den großteils als Putzlappen, nennen wir es an. Aber das kann man bei uns kaufen. Viele nutzen diese Putzlappen aber auch, weil das schöne Stoffstücke sind, um Puppenkleidung oder Kinderkleidung zu nähen. Ja. Okay. Also da gibt's ganze so Tauschbörsen und alles, ja. Und da, es muss einfach so ein, ist einfach, ich glaube, das ist auch, was die Gesellschaft einfach durch klar, viele Billigprodukte, die einfach auch angeboten werden, lernt man diese Wertschätzung des Produkts, das geht verloren, ja. Und dadurch füllen sich natürlich auch unsere Müllberge und wir können ja das Recycling der Kleidung dann auch nicht unbedingt fortführen.
Also, und sicherlich ist die Fashion-Industrie da ganz, ganz vorne mitzusehen, bei dem Thema auch Fast Fashion, Nachhaltigkeit. Es gibt ja da tolle Konzepte, ob Circular Economy oder was auch immer. Wie investiert sind Sie denn in diese Themen? Also, gibt's konkrete Produkte, wo Sie sagen, da ist es nicht nur eine Haltungssache, dass wir sagen, wir sind hier so schwäbisch sparsam, sage ich mal, und auch wirklich in dem Sinne nachhaltig, das ist ja auch schon ein Prinzip, sondern da gehen wir wirklich auch in eine Technologie rein, dass wir sagen, da denken wir richtig tief drüber nach, wie wir das noch besser gestalten können.
Also für alle unsere Produkte gilt, wir prüfen immer, dass die Haltbarkeit, dass die Qualitätsmerkmale einfach stimmen, dass sie sehr lange halten. Also wir haben Kundinnen und Kunden, die uns sagen, ja, sie haben das Teil 20, 30 Jahre. Letzte Woche erst habe ich wieder von dem Nachthemd gehört oder haben wir Bilder bekommen, das ist seit 1972 in dieser Familie und wird immer weitergegeben. Ja. Wir kriegen immer wieder, oder Kunden sagen, oh, ich habe das vor 10 Jahren, das Polo gekauft und trage es immer noch. Sowas freut uns natürlich, weil wir einfach auch sehr stark dran arbeiten, dass die Farben lang halten, dass die Stoffe lang halten. Selbstverständlich ist es ein Naturprodukt, vor allem wenn es Baumwolle ist oder ein Baumwollanteil hat, das sich irgendwann abnützt. Aber auch dann hoffen wir, dass diese Produkte ein Zweitleben finden, zur Not als Putzlappen. Aber worauf wir auch Wert legen, ist natürlich, dass wir unsere Produktpalette, die wir anbieten, also wir sagen, nicht nur das Shirt ist nicht nur nachhaltig, wenn es, das muss nicht unbedingt aus Biobaumwolle sein, sondern es kommt auf die gesamte Herstellungskette an. Und die ist bei uns ja sehr regional. Wir haben einen geringen CO2-Ausstoß, weil wir alles in einer Region von 70 Kilometern produzieren. Was wir aber selbstverständlich auch anbieten, sind Biobaumwollprodukte. Da haben wir Mitte der 2000er das erste kompostierbare T-Shirt auf den Markt gebracht, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, was wir anbieten. Wir nutzen selbstverständlich recycelte Baumwolle. Die kann man einmal mechanisch recyceln oder chemisch. Aktuell setzen wir recycelte Baumwolle aus mechanisch recyceltem Prozess ein. Das bedeutet auch jedoch, dass man die wurde ja einmal schon gestrickt, verarbeitet, dann wieder recycelt. Das Produkt, das waren dann aber Produkte, die rein aus Baumwolle waren. Das heißt, mit diesem mechanischen Prozess kann man keine Mischgewebe recyceln und man kann dieses recycelte Garn auch nur noch einmal verwenden. Also man kann es nicht, dieses recycelte Shirt aus recycelter Baumwolle kann nicht nochmal sozusagen recycelt werden, weil dann die Fasern einfach zu kurz sind und der Stoff nicht mehr so hält.
Also gibt's ein Ende.
Genau, aber da gibt's ja immer wieder Technologien, die sich auch weiterentwickeln. Da sind wir aktuell am Anfang, aber da wird sich auch sehr, sehr viel tun, ja, denke ich.
Gar nicht so weit, so einfach vor. Also das wäre auch eine Herausforderung für fast jedes Unternehmen. Nämlich dieses Spannungsfeld zwischen Tradition, was bei Ihnen zugegebenermaßen ja sehr ausgeprägt ist, und Innovation. Wie schaffen Sie das? Also sind Sie selbst in der Geschäftsführung da diejenigen, die Impulsgeber sind? Oder ich meine, Sie sind ja auch schon viel in der Welt rumgekommen. Jetzt sitzen Sie in Burlading. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, um die Schwäbische Alb da nicht in Verruf zu bringen, aber vielleicht nicht gerade das Mekko an Innovation. Wie sorgen Sie dafür frischen Wind und wie organisieren Sie das? Haben Sie da vielleicht auch Überlegungen, sogar schon sowas wie auch ein Corporate Startup oder ein kleines Startup zu gründen? Arbeiten Sie da mit innovativen Einheiten zusammen oder wie bringen Sie das Neue in Ihr Unternehmen?
Also wir sagen immer Augen, Ohren offen halten. Wir bekommen natürlich einiges über Lieferanten mit, über Startups, über Firmen, die uns anschreiben, die irgendwie eine Produktneuheit haben, wo sie denken, die können sie bei uns einführen, testen etc. Wir kriegen natürlich auch sehr viel Feedback von unseren Kunden. Das heißt, wir reagieren natürlich auch auf Kundenwünsche, gucken selbstverständlich auch immer so die Trends an, gucken vor Ort in den großen Städten, Mailand, Paris, London, was ist da gerade so angesagt. Man kann ja auch bei anderen Marken gucken, was da so gerade abgeht. Wo die Trends sitzen. Aber da können wir natürlich auch mit KI, sehen wir da in Zukunft auch die Möglichkeiten, dann noch mehr Social Media, die Trends zu verfolgen, zu analysieren. Also da sind wir gerade schon an Tests dran. Und dann geht es ja auch darum, oft ist es ja auch so, okay, wir müssen hier ja vor Ort, dadurch, dass wir hier alles vor Ort haben, müssen wir auch gucken, wie können wir es effizienter gestalten, wie können wir es nachhaltiger gestalten, weil wir einfach auch gucken müssen, wie können wir die Wertschöpfung hier halten. Und da müssen wir auch oft irgendwie Prozesse umstellen. Da gibt es selbstverständlich auch, wir sind ja, sag ich mal, historisch gewachsen. Das heißt, wir sind noch nicht überall digitalisiert in allen Bereichen, sondern das ist ja immer so in, sag ich mal, langjährigen Unternehmen, dass halt jeder Bereich irgendwann dazukommt. Aber auch dann sieht man ja gewisse Effizienzgewinne oder Themen, die auch das Leben erleichtern. So haben wir jetzt zum Beispiel vor kurzem ein neues, also die, wir haben bis vor einem halben Jahr die ganzen Aufträge noch händisch kommissioniert in der in der Logistik. Mhm. Jetzt werden sie mittlerweile so gepickt. Da haben wir ein neues System, wo wir auch die Laufwege optimiert haben und alles. Und jetzt merken wir einfach, es geht so viel schneller, effizienter. Und sobald diese, am Anfang ist natürlich immer, wenn ein neuer Prozess eingeführt wird, merken wir natürlich auch die Mitarbeiter, es ist eine Umstellung. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Und wir, wie ich schon gesagt, wir haben Durchschnitt 16 Jahre Betriebszugehörigkeit. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter, die 30, 40 Jahre da sind. Auch die müssen wir ja mitnehmen, weil die haben ja oft die Prozesse, sage ich mal, die haben sich immer wieder angepasst. Aber wenn dann so eine komplette Neuerung kommt, ist es, kann es natürlich auch schwierig sein, aber es ist dann immer ein bisschen, es kann auch mal holprig sein für ein paar Wochen, Monate, bis der Prozess läuft. Aber wenn man dann sieht, oh, jetzt läuft es eigentlich viel besser und angenehmer und ich kann so viel mehr auswerten, machen, es ist einfacher für mich, dann kommt es natürlich auch gut an. Und da gucken wir immer, da haben wir auch dazugelernt, wir haben zum Beispiel auch bei jeder Nähmaschine ein Tablet. Also in jeder Nähmaschine ist ein Tablet. Das ist in Nord- und Südamerika wird es öfter genutzt, dieses System, aber in Asien fast nicht. Nutzen wir natürlich, weil wir gucken müssen, dass die Maschinen ja effizient eingesetzt werden. Wir können dadurch auch genau tracken, wo sich dieses Produktionsbündel gerade befindet, wie lange es noch in der Produktion braucht. Und das sind so gewisse Messdaten, die braucht man in anderen Bereichen nicht. Aber bei uns ist ja, sag ich mal, jede Naht, jede Minute Geld, ja. Und da müssen wir gucken, dass wir es effizient einsetzen. Und auch da waren die Mitarbeiter am Anfang, sag ich mal, nicht gleich alle so d'accord, dieses Tablet zu nutzen, aber mittlerweile ist es gelernt und man muss die Mitarbeiter einfach mitnehmen. Wir haben gelernt, wir machen kleine Fokusgruppen, wo wir dann gewisse Personen drauf schulen, die dann wiederum in ihrer Gruppe die Leute schulen. Wir haben immer Ansprechpartner. Mein Bruder hat persönlich so eine Sprechstunde eingerichtet gehabt damals, wo er dann immer, sag ich mal, die Anliegen der Mitarbeiter aufgenommen hat und die konnten sich alle zwei Wochen austauschen. Ist natürlich auch super wichtig, weil wir ja auch so viele unterschiedliche Sprachen bei uns haben. Selbstverständlich ist Deutsch die Hauptsprache, aber es geht ja auch manchmal was innerhalb der Kommunikation verloren. Mhm. Und da ist es immer wichtig, auch, sag ich mal, nah an den Menschen zu bleiben, auch wenn man neue Systeme einführt. Und wir müssen ja mit der Zeit gehen. Und es ist nicht erst, seitdem mein Bruder und ich dran sind, sondern es war auch schon in den 10 Jahren, wo wir davor waren, auch da davor. Wir müssen einfach gucken, dass wir als Unternehmen immer weitergehen, dass wir den Wünschen unserer Kunden, aber auch Mitarbeiter und allen eben gerecht werden und da einfach uns weiterentwickeln. Auch in einer historischen Industrie.
Und Stichwort weitergehen. Ihr Vater hatte ja noch, ich glaube noch vor 2 Jahren, also kann ich mich erinnern, hat er gesagt, er möchte gern das Unternehmen an einen von ihnen beiden weitergeben. Auch so ein Stück weit, so hat das, glaube ich, immer begründet, dass es nicht zu einem geschwisterlichen Streit kommt, weil ich glaube, ihr Bruder und sie hatten immer ein sehr gutes geschwisterliches Verhältnis. Und dann gab es ja das, also ich erinnere mich noch an die Verkündung, war das ja ein ziemlicher Paukenschlag, als es dann auf einmal hieß, doch, sie gehen beide in die Geschäftsführung. Was war der ausschlaggebende Punkt? Gut, bei ihrem Vater, oder vielleicht war es ja auch gar nicht bei ihrem Vater, vielleicht waren sie beide ja auch die treibenden Kräfte, zu sagen, Papa, wir machen das besser zusammen.
Also wir haben ja davor schon über 10 Jahre zusammengearbeitet, auch als Team, und haben gemerkt, wir arbeiten einfach sehr eng zusammen. Die Zeiten sind auch sehr herausfordernd. Das heißt, wir sind auch froh, wenn die gesamte Last nicht auf einer Person lastet, sondern wenn man sich einfach auch innerhalb der Familie austauschen kann. Wenn man auch da ist, ob wir es langfristig immer zu zweit machen, wissen wir noch nicht. Aber wir haben einfach die Möglichkeit, auch durch dieses Konstrukt ist, sage ich mal, sind die Wege immer noch offen. Das heißt, weil wenn man nicht sagt, okay, du musst es jetzt machen, dann weiß man, okay, mein Weg ist vorgegeben und dann ist es nicht mehr so einfach, sage ich mal, zu wechseln. Wobei, es kann ja immer irgendwas Unvorhergesehenes auch im Leben passieren. Und da wissen wir einfach immer noch, okay, es gibt die andere Person, die da ist und die einen unterstützen kann. Und das ist super wichtig für uns und das entnimmt uns auch den Druck. Plus, es ist so vielseitig über die Bereiche, die man, sage ich mal, heutzutage, es ist ja, wird ja so viel mehr. Ich meine, vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren musste man sich nicht um den Bereich Social Media kümmern. Die Personalthemen waren vielleicht andere. Also Energie war kein so ein großes Thema, wie es jetzt ist. Also ist ja so vielseitig, die Bereiche, in denen wir uns, sag ich mal, auch ausleben dürfen. Und da ist es einfach schön zu wissen, dass man einen starken Teampartner an seiner Seite hat.
Wie gehen Sie mit, es wird ja auch mal Meinungsverschiedenheiten geben mit Dissensen, ja, ich will jetzt auch gar nicht von Konflikten reden, aber wie können Sie das handeln, weil ich meine, es ist ja nochmal eine anspruchsvollere Aufgabe, als wenn man in Anführungszeichen nur eine professionelle Doppelspitze ist, sondern hier ist es Ihr Bruder, also wie gehen Sie damit um? Ich habe 3 Brüder, beziehungsweise eine lebt leider nicht mehr, aber ich weiß genau, wie heftig das sein kann, sich mit Geschwistern auseinanderzusetzen. Ob ich mit denen im Unternehmen arbeiten wollte? Ich guck mal hin zu ihnen.
Ja, also natürlich haben wir auch unsere Differenzen und ich glaube, das ist auch gut so, weil unterschiedliche Meinungen prägen ja auch das Unternehmertum und dadurch kommt man ja auch voran. Wir gucken immer, dass wir haben selbstverständlich auch unsere Diskussionen und gucken aber immer, dass wir dann gemeinsam mit einer Sprache, sag ich mal, aus dem Raum gehen. Und ja, also ich meine, erstens, wir kennen es nicht anders. Unsere Eltern waren auch immer schon im Unternehmen, da haben wir uns ja auch immer schon alles mitbekommen. Und für uns, wir können schon ganz gut trennen zwischen Privat und Firma und gehen selbstverständlich jetzt in der Firma ein bisschen anders, vielleicht um wie privat miteinander. Aber an sich ist es schon sehr verschwommen. Und es ist ja auch so, wenn Sie im Familienunternehmen sind, dann die Mitarbeiter kriegen ja auch vieles Persönliches mit, ob man will oder nicht. Ja. Und das ist einfach auch so. Ja, dadurch, dass wir auch auf dem Land leben und alle nahe beieinander sind, hat man da jetzt auch nicht so die Themen. Und wir wollen ja, was uns verbindet, ist, wir wollen ja die Firma in die Zukunft führen und in die nächste Generation übergeben. Wir wissen nicht, ob wir dann immer noch Textilien herstellen oder vielleicht irgendwas anderes. Aber wir haben so diesen Wunsch, sag ich mal, die Tradition unserer Vorfahren fortzuführen und dafür, sag ich mal, uns einzusetzen. Und da wir das gemeinsame Ziel verfolgen, sind dann auch so Differenzen, denke ich, ja, nebensächlich. Und die führen ja auch, sollten zum Ziel führen. Ja.
Jetzt haben Sie ja mit Ihrem Vater eine Person, die, sagen wir mal, zum einen sehr streitbar ist, also er geht ja auch manchmal nach außen mit wirklich auch steilen Thesen. Man könnte schon fast sagen, er ist ja auch in Social Media manchmal ein regelrechter Meme-Geber, also wird ja auch sehr oft zitiert. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, nicht alles, was nach außen so aussieht, ist nach innen so. Aber wie viele reiben Sie sich und ist es dann eher so, Sie reiben sich mit dem Vater und der Bruder moderiert oder andersrum? Gibt es da so Linien? Also gibt es ja oft in der Familie so klassische Linien. Ist das bei Ihnen auch so?
Ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Reibungspunkte miteinander. Wen wir aber als großen Mediator natürlich in der Mitte haben, ist unsere Mutter, die ja auch immer schon im Unternehmen ist. Sie ist ja für den Direktvertrieb zuständig und ist auch Teilhaberin des Unternehmens und nicht offiziell in der Geschäftsführung, aber wir besprechen alles zu dritt, die wichtigen Entscheidungen. Und da haben meinen Vater natürlich noch als Ratgeber zur Seite. Und da ist sie immer so die Vermittlerin, war es früher schon und ist es immer noch. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Mix.
Also ich stelle es mir auch ehrlich gesagt nicht so einfach vor, dann so ganz langsam, Ihr Vater zieht sich ja jetzt so ein bisschen zurück und ich höre es ja auch immer wieder in Interviews, dass Sie das sagen, dass Ihr Vater selbst das sagt, Ihr Bruder sagt, dass er das wirklich ganz gut macht, ja, mit dem so rausziehen. Aber trotzdem ist es ja eine Herausforderung, so ein Unternehmen, was so prominent auch geprägt wurde, dem den eigenen kleinen Stempel auch mitzugeben. Ist das eine Frage, die Sie beschäftigt oder sagen Sie, ach, das passiert ja unwillkürlich in dem, wie wir agieren und handeln?
Ich glaube, da muss man einfach mit der Zeit das sehen, wie sich das entwickelt. Und es ist ja so, wir sagen immer noch, unser Vater ist auch mit unser bester Influencer, weil er einfach nah am er hat es über 50 Jahre geführt. Das heißt, er hat das Unternehmen ja maßgeblich geprägt und zu dem entwickelt, was es heute ist, zu dem, wovon wir heute profitieren, von der Marke, von der Wertigkeit, von all dem, für was wir bekannt sind und stehen. Und da ist es ja auch nur fair, wenn wir sagen, es ist mit ihm eng verbunden. Aber wir müssen einfach gucken, wie wir es jetzt weiterentwickeln. Und das ist ja auch mit der Zeit. Es gibt neue Trends, es gibt Digitalisierungsmöglichkeiten, die wir uns jetzt eben auch für uns als Unternehmen nutzen müssen. Und da müssen wir einfach gucken, mein Bruder und ich, wie sich das langfristig ergibt. Aber aktuell versuchen wir noch so den Mix aus meinem Vater, natürlich unserem KI-Affen Charlie, den wir ja eingeführt haben.
Mindestens ist schon KI voll am Werk.
Genau, den haben wir eingeführt, weil mein Bruder und ich entschieden haben, dass wir nicht, wie mein Vater, in die TV-Werbung möchten, aber deshalb nochmal ein weiteres Testimonial für die Firma aufbauen. Und da haben wir gesehen, weil der Affe war ja bisher früher echt und dann ab 2018 war er CGI generiert im Film. Und jetzt durch KI ermöglicht es uns jetzt eben einfach auch, ihn als Fashion-Influencer einzusetzen, weil er bisher nicht wirklich unsere Kleidung tragen konnte. Jetzt kann er es aber. Und wir können in unterschiedlichen Situationen zeigen und einfach nochmal viel besser einsetzen, auch als Werbetestimonial. Und da gucken wir mal, wo uns da der Weg hinführt.
Ja, und klar, also es ist natürlich schon eine Herausforderung, sich da ein Stück weit nicht nur technologisch und auch vom Marketing, sondern auch kulturell zu emanzipieren, und ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu antizipieren, wo da die Reise hingeht. Wie schauen Sie auf so Phänomene? Wir haben es ja eben schon mal ein bisschen touchiert. Wir reden ja viel über das Neue, das Traditionsunternehmen, so dieses Spannungsverhältnis, auch sowas wie New Work, sagen Sie, ach, ganz ehrlich, das hat bei uns auf der Schwäbischen Alb in der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind und produzieren, nicht wirklich viel Sinn? Oder ist es was, wo Sie sagen, naja, wenn wir mal richtig auf die Ursprünge gehen von dem, was damit verknüpft ist mit dem Prinzip, sind das schon Dinge, wo wir hingucken? Überhaupt so Management-Ansätze, ist es was, womit Sie sich beschäftigen?
Also ich sag mal, Management-Ansätze entwickeln sich ja von Generation zu Generation. Und ich sage auch immer, mein Vater wird in den 70er Jahren anders geführt haben wie in den 90ern oder 2000ern. Wenn man sich ja immer selber weiterentwickelt, und man muss ja auch mit der Zeit gehen, sag ich mal, und neue Ansätze einführen etc. Also da hat jede Generation, setzt da ihren Stempel auf und hat eben andere Umgehensweisen. Also als Beispiel, wenn man auch sagt, Digitalisierung, mein Vater hat einfach keinen PC, ja, immer noch nicht, nutzt zwar sein iPhone, aber das heißt, er hat die Firma so geführt. Jetzt mein Bruder und ich nutzen natürlich viel mehr Tools, schreiben unsere eigenen E-Mails. Wir haben jetzt niemanden mehr, dem wir die E-Mail diktieren. Ja.
Also ich meine, macht das Ihr Vater noch? Diktiert er die E-Mails?
Ja.
Hand aufs Herz, druckt er E-Mails aus?
Ja.
Gibt es den Leitsordner mit den ausgedruckten E-Mails von Wolfgang Krupp Senior?
Ja, den gibt's, oder wird halt digital abgespeichert auch, ja. Aber den gibt's ja, weil er ja keinen PC hat, und klar liest er manche Sachen auch auf iPhone, aber so ist es eben. Und so,
das ist sein, sag ich mal, Stil.
So eben, und so entwickeln sich einfach auch Führungsstile, auch technologiebasiert. Also deshalb. Und ich meine, unser Unternehmen hat sich über 100 Jahre weiterentwickelt. Also 1919 waren die Führungsmethoden auch anders, ja. Also da muss man einfach immer mit der Zeit gehen, auch auf der Schwäbischen Alb. Aber Sie müssen natürlich immer noch unterscheiden, sind Sie jetzt ein Produktionsunternehmen oder sind Sie ein Service-Dienstleister? Ich meine, wenn Sie natürlich lauter, sage ich mal, IT-Entwickler bei sich sitzen haben, müssen Sie die anders führen, können die wahrscheinlich auch remoter führen, als wenn Sie sagen, Sie haben einen Produktionsbetrieb vor Ort. Da hat man ja im Produktionsbetrieb hat man ja auch noch Schichtzeiten. Man, sage ich mal, die verschiedenen Prozesse müssen mehr ineinander greifen. Das ist genauso, wenn Sie sagen, Sie sind Pflegedienstleister und müssen im Krankenhaus die Pflege stellen, dann haben Sie auch andere Themen, ja. Also ich glaube, da muss man sich auch immer von der Branche auf die Branche eben angucken. Und was mir während Corona so ein bisschen leider zu kurz kam, war einfach auch der Fokus auf die Personen, die nicht ins Homeoffice gehen können, weil es der Beruf schlichtweg nicht zulässt, die Tätigkeit. Und diese Personen kamen mir da leider in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz.
Ja, da wurde man kurz geklatscht und dann war es auch schon wieder rum.
Ja.
Genau. Und deswegen habe ich das eben auch nochmal gesagt, weil New Work kann man ja viel, viel, oder sollte man ja auch viel tiefer verstehen als eine Homeoffice. Da geht's ja um eine ganze Menge, auch um Selbstorganisation von Teams, und haben wir ja auch jetzt hier schon ein Stück weit drüber gesprochen, inwieweit da ihre Mitarbeitenden auch aufgefordert, eingeladen sind, auch mitzugestalten, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Oft kommen ja solche Impulse auch durch Berater. Ihr Vater selbst hat ja gesagt, wer Berater braucht, sollte kein Unternehmen führen müssen. Wie stehen Sie dazu? Also wir reden von Managementberatern.
Genau, ja. Also diese haben wir auch nicht im Einsatz, wenn wir natürlich spezielle Programme, Digitalisierungsprojekte etc., da kommen sie ja um externe Hilfe
nicht drumrum.
Ja. Und ist auch richtig so, aber die Berater, die mein Vater meinte, haben wir auch nicht im Einsatz.
Also McKinsey und so?
Nein. Wir sind ja auch Mittelstand, ja. Also da kann man sich, wir sind ja schwäbischer Mittelstand in einer notleidenden Branche. Da müssen wir uns selber unsere Probleme kümmern und gucken, wie wir selber vorankommen, weil die externe Hilfe wäre wahrscheinlich auch ein bisschen kostspielig für uns.
Ja. Okay. Also das heißt, für alle Unternehmensberater, die jetzt denken, das ist doch super. Und die Übergang, weil das kenne ich auch im Mittelstand, da holen sich ja viele Familienunternehmen tatsächlich Beratung ins Haus, um diesen Übergang begleiten zu lassen. Hatten Sie da eine Begleitung oder einen Prozessübergang? Oder haben Sie das auch alles mit, ich sage jetzt mal, gesunden Menschenverstand und mit Mutters Hilfe an der Stelle, Mutters Moderationshilfe hinbekommen?
Ja, Ihre Moderationshilfe, aber sie war auch selber beteiligt.
Ja, eben. Sie ist ja Teil vom
aber,
System.
Aber nee, wir haben das wirklich in der Familie geklärt. Wir wussten einfach, wo wir hinwollen, haben uns da natürlich auch diskutiert, waren aber maßgeblich natürlich einfach abhängig von der rechtlichen und steuerlichen Beratung. Ja, weil wir mussten ja, wir waren ja, und das hat mich eher, ehrlich gesagt, eher geschlaucht. Ja, also intern gab es nicht so viele Diskussionen, wie wir es handhaben, sondern eher so, wir waren früher, mein Vater hat ja die Firma als EK, eingetragener Kaufmann, geführt. Jetzt sind wir in der nächsten Generation drei Teilhaber, also das heißt meine Mutter, mein Bruder und ich, wir drei sind jetzt ja Inhaber der Firma, sind eine KG. Da musste man so diverse Schritte nochmal in der Umwandlung zwischendurch beachten. Und das war so dieser technische Teil, der hat eher alle so ein bisschen belastet, weil dann hieß es auch, dann haben die Lieferanten mir gesagt, wieso habt ihr jetzt plötzlich eine andere Firmierung und wieso gilt die jetzt nicht mehr und so weiter. Und das waren eher so die Themen, die da ein bisschen aufreibender waren als die internen Diskussionen. Die gab es nicht so, und da waren wir uns eigentlich einig und haben einfach geguckt, was passt zum Prozess am besten. Ja.
Also auch mit persönlicher Haftung dann auch entsprechend?
Genau, also da haben wir aber gesagt, also mein Bruder ist der persönlich haftende Gesellschafter. Wir haben in der KG benötigen sie ja mindestens einen. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen jetzt nicht beide das Risiko auf sich, sondern einer macht selbstverständlich und die anderen beiden werden diesen dann tatkräftig unterstützen. Und es ist auch nochmal so ein Kontrollmechanismus intern. Sollten wir, sag ich mal, irgendwann mal, was wir bisher toi 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 noch nicht hatten, einen großen Streit innerhalb der Gesellschafter haben, dann hat mein Bruder selbstverständlich als persönlich haftender Gesellschafter das letzte Wort.
Okay. Ein Stück weit. Ich bringe jetzt mal einen Begriff so zum Ende unseres Gesprächs hin. Wenn ich so auf das schaue, was ich heute im Gespräch von Ihnen erfahren durfte oder auch was man über Sie so erfährt, ein Stück weit dynastischer Gedanke ist da schon drin, oder? Also im Guten auch durchaus, oder? Dass Sie sagen, das ist ja nicht nur einfach ein bisschen Familienunternehmen, oder ist das vielleicht typisch für Familienunternehmen, dass man die Zeitbezüge auch anders setzt als in einem anders organisierten Unternehmen?
Wir haben natürlich nicht diesen Druck, dass wir jetzt irgendwie Dividenden, Exit oder sonstiges. Das finde ich auch immer so schade bei Startups, dass es dann immer heißt, ja, ich habe jetzt diese Idee und die treibe ich jetzt voran, aber dann muss ich irgendwann einen Exit suchen, weil die Business-Idee sich nicht langfristig trägt. Und dann denke ich mir immer, wenn wir in langjährigen Familienunternehmen so denken würden, wir müssen unsere Produkte, unsere Systeme einfach weiterentwickeln, dass sie auch dem Markt entsprechen, und können nicht einfach sagen, ich suche jetzt den Exit und mach was Neues. Denn für uns, für meinen Bruder und mich, war es einfach auch schön, diese Chance wahrnehmen zu dürfen, ins Unternehmen zu kommen und zu zeigen, dass es vielleicht auch langfristig möglich, hoffentlich möglich ist, weiterhin in Deutschland zu produzieren und diese Tradition fortzuführen. Denn das ist eine Herausforderung, aber auch, sage ich mal, so eine Art Challenge, die wir auch annehmen wollen. Und das ist ja auch schön zu sagen, okay, ich entwickle das weiter, ich probiere neue Dinge. Ich meine, viele Personen wären ja gerne selbstständig und wären in dieser Situation. Ich weiß nicht, also ich würde niemandem raten, jetzt im Textilbereich wahrscheinlich neu zu gründen. Aber wir haben das eben in unsere Wiege gelegt bekommen und wollen eben das Beste draus machen. Und ich meine, die letzten 100 Jahre ist die Firma durch diverse Hoch- und Tiefs gegangen und hat es geschafft, sage ich mal, bis heute zu existieren. Und an dem wollen wir einfach anknüpfen und einfach gucken, wo uns der Weg hinbringt. Aber ich denke, das macht ja auch ein Familienunternehmen aus, dass man die Langfristigkeit sieht. Und wenn wir sagen, wir müssen jetzt ein neues Energiemanagementsystem für sehr viel Geld investieren, dann wissen wir auch, okay, das wird uns aber langfristig weiterbringen, weil wir ja nicht nur sagen, okay, wir sehen jetzt die nächsten 5 Jahre und dann wissen wir nicht, sondern wenn wir große Investitionen tätigen, die ja für uns im Mittelstand auch kostenspielig sind, dann müssen wir ja langfristig den Wert draus sehen.
Also man merkt, Sie sind durch und durch die Unternehmerin von der Wiege an. Das ist Ihnen tatsächlich wirklich in die Wiege gelegt worden, im buchstäblichen Sinne. Gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, darauf musste ich verzichten? Also Sie führen ja logischerweise auf vielen Ebenen ein sehr privilegiertes Leben, vielleicht auf manchen Ebenen aber eben gar nicht. Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, ohne Bitterheit, aber es ist nun mal so, darauf musste ich verzichten?
Nein, also ich fühle mich sehr wohl und ich finde es ja auch schön, dadurch, dass, wenn man Unternehmer ist, darf man ja auch gestalten. Ja, natürlich hat man Verpflichtungen, auch Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen, und für meinen Bruder und mich ist es normal, dass wir immer erreichbar sind, aber das stört uns auch nicht, weil wir sehen unseren Beruf auch als Hobby. Ja, und wenn man, sage ich mal, für diesen Beruf lebt und auch das gerne macht, was man macht, dann stört es einen auch nicht, wenn man mal irgendwo, sag ich mal, im Privaten gestört wird. Das kennen auch meine Freunde. Wir wissen auch, wenn ich sage, wir gehen jetzt zusammen shoppen, dann gucke ich auch manchmal so gewiss die Artikel an und dann sagen die auch schon, was machst du? Du guckst die Nähte an und sonst sage ich, ja, das ist eine interessante Verarbeitung, merke ich mir mal oder so, ja. Also man hat einfach so das Auge dafür, oder auch im Freundeskreis, wenn viele im, sag ich mal, auch in anderen Familienunternehmen sind, dann tauscht man sich auch über gewisse Bereiche einfach so in der Freizeit aus, nimmt Ideen mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ist auch bereichernd, und Also bisher kann ich da keine negativen Seiten. Und wenn, dann muss man sich ja sein Leben, egal in welchem Bereich man ist, so gestalten, dass man auch zufrieden damit ist, wenn man die Möglichkeit hat.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Ich habe aber trotzdem so ein ganz kleines Mini-Quiz nochmal mit. Wir sind ja bewusst jetzt nicht so in diese politischen Diskussionen, hätten wir ja auch noch gut und gerne machen können. Vielleicht haben Sie auch nochmal Lust, vorbeizukommen. Dann können wir da mal ein bisschen die politische Richtung abtauchen. Aber jetzt vielleicht so am Ende hin, ich habe so ein paar Dinge mal aufgeführt, die ja jetzt diskutiert werden, und Sie dürfen sich immer entscheiden zwischen ermöglichen oder verhindern. Also nicht im Sinne von vorschreiben und verbieten, sondern will ich das eher möglich machen oder eher die 4-Tage-Woche?
Da kommt es ganz gewiss auf den Bereich an. Wir sind ja bei uns in vielen Bereichen maschinengetaktet. Das heißt, die Maschine muss ich 24 Stunden auslasten und kann nicht sagen, okay, da kriege ich jetzt in 10 Stunden mehr raus als in 8. Das ist immer so, es kommt ganz auf den Bereich drauf an, wo sowas umsetzbar ist oder nicht. Ein Verkauf, ein stationären, muss ich einfach von 9 bis 18 Uhr besetzen. Und da kann ich nicht sagen, ja, wir verkaufen jetzt genauso viel von 9 bis 12. Ja, also das geht einfach nicht, ja.
Frauenquote.
Frauenquote haben wir bei uns im Unternehmen nicht das Thema, weil wir 80% weibliche Mitarbeiterinnen haben und über 70% in der Führungsetage.
Homeoffice fernab von Ihrem Unternehmen, das haben wir jetzt gelernt, das macht jetzt da in großen Teilen nicht so viel Sinn, aber generell ermöglichen oder eher verhindern? Also würden Sie sagen, sollten wir schon gesellschaftlich dafür uns stark machen, dass das auf breiterer Ebene möglich ist oder eher keine super tolle Erfindung?
Ich glaube, es kommt, wie gesagt, immer wieder auf die Bereiche drauf an, und es kann ja auch eine gute Ergänzung sein. Und deshalb, es kann ja auch gut mal so zwischendurch, also wenn man auch sagt, es gibt jetzt keine andere Möglichkeit. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist einfach auch die Zusammenarbeit im Team vor Ort. Das haben ja auch viele Firmen gemerkt, die jetzt teilweise wieder zurückrudern und mehr, sage ich mal, Präsenz vor Ort verlangen. Und es wird ja immer so ein bisschen negativ dargestellt. Ich sage einfach vor Ort, wir müssen ja auch als Gesellschaft, sage ich mal, arbeiten wir eng zusammen. Und ich glaube, die Menschen leben ja auch von einer gewissen Interaktion, die nicht nur über den Bildschirm passiert, sondern auch persönlich. Und ich glaube, das bereichert ja auch in gewissen Bereichen. Man lernt viel voneinander. Es gibt auch vieles, was man zwischen Tür und Angel irgendwie beim Kaffee oder beim Spaziergang zum Auto oder keine Ahnung was beredet. Das sind Themen, die kommen einfach sonst nicht auf. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die sehr online affin ist, merkt man einfach auch, dass vielleicht das auch ein bisschen, sage ich mal, manche Menschen auch glücklicher macht oder zufriedener macht, wenn man einfach auch diese menschliche, persönliche Interaktion auch noch hat.
Ich würde sagen, das war doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Also menschliche, persönliche Interaktion. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nochmal sehen. Dann können wir nochmal ein bisschen in die anderen Themen eintauchen, weil es gibt so viele spannende Anknüpfungspunkte. Für heute sage ich vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht und danke für Ihre Zeit, liebe Frau Krupp.
Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
Ein bisschen Promi-Luft muss ab und zu auch mal sein bei Good Work, denn das Unternehmen Trigema ist ja wirklich schon für viele sehr spannend und ein wenig auch glitzernd. Nicht zuletzt wegen des Seniorchefs Wolfgang Krupp. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung sich das Unternehmen kulturell auch weiterentwickeln wird. Denn da hatte ich doch schon das Gefühl, das ist eine große Herausforderung für die beiden Juniors, da den eigenen Weg zu gehen, sich vielleicht auch zu emanzipieren und seine ganz eigene kulturelle DNA dem Unternehmen mitzuentwickeln. Also, kulturelle DNA bei Good Work, ihr kennt sie, die ist natürlich wertschätzend und natürlich auch nah an den Menschen. Und trotzdem versuche ich, meine Gesprächspartner auch immer ein bisschen an ihrer persönlichen Stelle zu packen und durchaus auch mal mit kleinen provokanten Thesen herauszulocken. Ich hoffe, euch gefallen die Gespräche. Wenn das so ist, dann habe ich eine kleine Aufgabe für euch, nämlich hinterlasst ein paar Sterne bei Spotify, bei Apple, vielleicht sogar eine Rezension bei Apple. Abonniert den Podcast, dann bekommt ihr erstens jede Woche gleich die Nachricht. Podcast ist wieder da. Es gibt sogar die Möglichkeit, ihn direkt runterzuladen. Und gleichzeitig helft ihr, dass der Podcast weiter wachsen kann. Denn das ist ein ganz wichtiger Indikator für diese großen Plattformen, den Podcast auch weiter auszuspielen und auch allen anzuzeigen, die ihn noch nicht kennen. Also, tut euers dafür, dass Good Work so weiter wachsen kann. Und dann hören wir uns jede Woche Donnerstag mindestens hier, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.